Russland News Audio Podcast. Heute mit Julia Dudnik und Albrecht Müller von den Nachdenkseiten.
Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag, Frau Dudnik.
Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit einer kritischen Betrachtung der deutschen Medien. Und in Bezug auf Russland haben viele Beobachter momentan den Eindruck, hier wird in verschiedenen Medien ein sehr einheitliches und negatives Bild erzeugt. Ist diese Vereinheitlichung von Medien auch so bei anderen Themen oder ist es etwas Spezifisches bei Russland?
Nein, es ist nichts Spezifisches zu Russland. Es betrifft Russland in besonderer Weise, wenn man einfach nur mal abhakt, welche Völker, welche Länder ähnlich behandelt werden. Da ist Russland einzigartig. Da gibt es vielleicht noch Kuba oder Nicaragua oder Venezuela, was ähnlich schlecht wegkommt bei uns. Aber es gibt viele andere Themen. Und das war mit einer der Gründe, warum wir die Nachdenkseiten gegründet haben und ich auch Bücher geschrieben habe. Ein Buch heißt ja Meinungsmache. Ich will jetzt keine Werbung machen, sondern nur erläutern. In diesem Buch schildere ich, wie durch Meinungsmache, durch Propaganda politische Entscheidungen bewirkt werden und wie die Qualität politischer Entscheidungen durch Meinungsmache bestimmt wird. Und das ist dann in der Summe eine lange Kette von Untersuchungen von Manipulationsvorgängen. Und das betrifft eben auch Russland. Und da ich persönlich in meiner eigenen Biografie eng verbunden bin mit dem Frieden mit der Sowjetunion, mit dem Frieden zwischen West und Ost, als Mitarbeiter von Willy Brandt, bin ich bei dieser Frage besonders engagiert.
Und was sind die Gründe dafür, für dieses negative Bild?
Das versuche ich zu ergründen. Das ist schon sehr, sehr komisch, dass es dieses negative Bild gibt. Man kann nun spekulieren, aber man kann spekulieren auf der Basis von vernünftigen Annahmen. Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, also beginnend mit der Entspannungspolitik und dann 1990 mit dem Ende der Konfrontation zwischen West und Ost, war ja ein großes Problem entstanden für die Rüstungswirtschaft des Westens. Diese Leute konnten sich ausdenken, dass dann, wenn kein Konflikt mehr besteht, auch kein Anlass besteht, viele Waffen zu kaufen und zu verkaufen und zu produzieren. Das ist sicher eine Gruppe von großen Interessen, die immer ein Interesse daran hat, dass es Konfrontation gibt, dass es Feindbilder gibt und dass man gegeneinander rüstet. Und Sie sehen ja in dem ganzen Ablauf, wie die NATO beschlossen hat, 2% vom Bruttoinlandsprodukt soll für Rüstung ausgegeben werden und so weiter. Das ist völlig gegenläufig zu dem, was wir 1990 und vorher beschlossen haben. Wir wollten abrüsten und wir wollten, dass Russland abrüsten kann und dass wir hier die NATO abrüsten kann. Die SPD, der Partei, der ich immer noch angehöre und für die ich viel gearbeitet habe, die hat sogar 1989 beschlossen, dass auch die NATO beendet werden soll. Also nicht nur der Warschauer Pakt, sondern auch die NATO beendet werden soll. Und dann ist ja das Gegenteil eingetreten. Dann ist die NATO ausgedehnt worden bis an die russische Grenze. Und das war gegenläufig zu dem, was eigentlich verabredet war.
Sie haben gerade die SPD-Politik angesprochen. Verschlechtert sich Ihrer Meinung nach die SPD-Russland-Politik unter Heiko Maas momentan als Außenminister?
Ja, also ob sich das noch viel weiter verschlechtert, ein bisschen schon. Aber die war ja vorher schon schlecht. Also wenn Sie sich mal anschauen, was der jetzige Bundespräsident als Außenminister gesagt und getan hat, der war ja mit dabei beim Maidan. Ja? Und für jeden Kenner musste klar sein, dass das dort ein Putsch war, der in der Nacht stattgefunden hat in Kiew. Und daran war dieser deutsche Bundesaußenminister Steinmeier beteiligt. Ich kann also nicht sagen, dass der jetzige sehr viel schlimmer ist, als der frühere das war. Natürlich stört mich total, was er an dummen Aggressionen gegen Russland sagt. Das verstehe ich überhaupt mehr nicht. Und das hat überhaupt nichts mit der Tradition der SPD seit 1900 und 61, sage ich mal, zu tun. Natürlich war in den 50er Jahren war die Aggression schon alleine durch die Konfrontation zwischen Ost und West auch, hat es auch die SPD erfasst. Aber in der SPD gab es immer viele Leute, die für die Verständigung zwischen Ost und West eintraten. Und das ist eine Änderung, die mich wirklich mit Sorgen erfüllt. Etwas eigentlich Schreckliches. Und wenn Sie den Niedergang der SPD auch bei den Wahlen und bei den Umfragen sehen, dann hat es direkt damit zu tun, dass die SPD ihre Kompetenz als Friedenspartei, als Partei der Entspannung zwischen Ost und West verloren hat. Das ist, wie man solche Fehler machen kann, ist mir eigentlich unbegreiflich.
Gibt es vielleicht andere Kräfte in Deutschland, die auf Dialog zwischen Deutschland und Russland setzen? Vielleicht Parteien oder Bewegungen? Wie bewerten Sie das?
Ja gut, sicher gibt es Teile der deutschen Wirtschaft, die gerne sich gut mit Russland verstehen würden. Aber dann muss man sehen, dass die Macht der USA eben so groß ist, dass ja jede Industrie, jeder Wirtschaftszweig, jede Bank, die ein besonders gutes Verhältnis mit Russland herstellen will, die besonders gute Beziehungen haben will, die muss ja sofort mit Sanktionen rechnen. Und deshalb stehen diese Leute unter Druck, auch wenn sie es eigentlich ganz anders meinen. Wenn Sie mal bedenken, wie anders das war. Also es gab ein Grundprinzip bei der Entspannungspolitik, das hieß, so viel wie möglich austauschen. Also Wirtschaftsaustausch, kultureller Austausch, Schulaustausch. Meine verstorbene Frau selbst hatte einen Austausch mit einer Schule in Moskau und wir waren 1991 dort und dieser Austausch war lebendig. Aber das alles geht ja zurzeit zurück und das ist ganz schrecklich. Ja, wenn ich jetzt nach Russland fahre, was ich demnächst mache, dann muss ich eine schreckliche Prozedur für das Visum in Gang setzen. Das war schon mal besser vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und das ist ein Rückschritt, den wir eigentlich nicht hinnehmen sollten.
Und jetzt mal zurück zum Russlandbild, das momentan in den deutschen Medien herrscht. Also die heikle Frage, hat man vielleicht berufliche Nachteile, wenn man zu diesem Punkt eine abweichende Meinung vertritt?
Ja, das denke ich schon. Wenn Sie als Journalist in einer großen Zeitung oder beim Rundfunk, bei dem Fernsehen etwas werden wollen, dann können Sie sich eine freundliche Haltung zu Russland nicht leisten. Das ist traurig. Das ist ganz traurig und eigentlich eine Erosion der demokratischen Qualität in Deutschland, dass dies so eingetreten ist. Also schauen Sie, das erfasst ja auch Medien, die noch vor 30 Jahren in der Entspannungspolitik große Unterstützer der Entspannungspolitik zwischen Ost und West war. Ich nenne mal den Spiegel oder die Frankfurter Rundschau oder die Süddeutsche Zeitung. Also das waren alles Medien, auf die wir bei der Vorbereitung der Entspannungspolitik, also der Verträge mit Moskau von 1970 und dann auch der KSZI, also der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, bauen konnten. Wir konnten uns darauf verlassen, dass wir Unterstützung von diesen Medien bekommen. Heute kriegen Sie von der Süddeutschen Zeitung keine Unterstützung mehr für ein friedliches Verhältnis mit Russland. Das ist eine Änderung, die schrecklich ist.
Ich bin jetzt momentan als Volunteer bei Weltmeisterschaft tätig und ich habe mit verschiedenen deutschen Journalisten gesprochen. Sie sind zum ersten Mal in Russland und sie zeigen sich ganz überrascht, im positiven Sinne sozusagen, also wie Russland in der Realität ist. Und ist es vielleicht möglich, dass die Journalisten, die in Deutschland leben und in Russland vielleicht nie waren, das freiwillig und überzeugt so schreiben?
Ja, wir haben ja das komische Phänomen, dass eine ganze Reihe von Journalisten, die in Moskau tätig waren über lange Zeit, dass die sehr kritisch über Russland berichten. Also dazu gehört ein sogar progressiver Mensch wie dieser Georg Restle von Monitor. Dazu gehört auch jemand von der ARD. Und so jemand wie Frau Krone-Schmalz sind ganz seltene Ausnahmen. Das ist sehr komisch. Aber man muss, glaube ich, um das zu verstehen, was da abgelaufen ist, muss man begreifen, dass es im Westen üblich ist, dass Journalisten zwar als freie, demokratische Journalisten erscheinen, tatsächlich aber in Kreisen sind, wie etwa der Atlantikbrücke oder sonstige atlantischen Organisationen, wo sie gut gepflegt werden, wo es gute Verbindungen dann zu wichtigen Personen gibt, auch der USA und der NATO, und dass Journalisten auch zu einer Art von Einflussagent werden, dass sie also tätig sind im Interesse anderer. Ganz in meinen Anfängen in Bonn 1969 hat mal die Sekretärin eines Journalisten zu mir gesagt, glaubt doch bloß nicht, dass ihr Chef von dem lebt, was er schreibt für seine Zeitungen. Er lebt ganz wesentlich davon, was er bekommt für Texte, die er für die Bundesregierung macht oder die er für Verbände macht, also Geschäftsberichte schreiben und dergleichen mehr. Da wird auf indirekte Weise Einfluss genommen auf die Meinungsbildung. Und das strahlt natürlich auch auf das ab, was so jemand dann sonst schreibt. Und das gilt in weitem Maße heute auch für die außenpolitischen Korrespondenten. Es gibt ja in Deutschland immerhin, gibt es ja natürlich auch sehr gute analytische Sendungen, wie etwa die Anstalt, diese kabarettistische Sendung, die aber einen hohen Informationsgehalt hat. Und diese Sendung hat schon im Jahre 2014 alle diese Namen genannt von solchen Journalisten, die für die NATO und die Atlantikbrücke und dergleichen tätig sind. Also wir haben auch eine offene Diskussion darüber, die ist aber teilweise sehr aggressiv, weil diese Leute sich dann meinen, wehren zu müssen, und dann werden wir sofort in eine unschöne Ecke gestellt, also wir in den Nachdenkseiten zum Beispiel, obwohl wir mit rechts überhaupt nichts zu tun haben, überhaupt nicht. Mein ganzes Leben lang habe ich mit Rechtsradikalen oder sonstigen nichts zu tun gehabt, werden wir dann in die Ecke gestellt. Man nennt das Querfront. Also wir seien sozusagen Linke, die aber auch rechte Gedanken gut pflegen. Das ist so eine der Hauptagitationsmuster, die dann greifen und die, wo man versucht, solche kritischen Elemente wie uns mundtot zu machen.
Die Russland-Berichterstattung wird gerade von scharfen Kritikern nur auf Putin reduziert. Und die Fußball-WM beispielsweise sind Putins Spiele, Putins Spektakel oder so. Warum, denken Sie, wird Russland in der Presse so stark personifiziert?
Ja gut, das ist ein alter Trick. Wenn Sie Aggressionen gegen ein anderes Volk schaffen wollen, dann gehen Sie am besten her und personalisieren. Ja, das erleben wir auch in anderen Bereichen, also im Falle Libyen, es war das Gaddafi, alles personalisiert auf ihn. Ich möchte nun Gaddafi nicht mit Putin vergleichen, aber das war eben auch interessant, dass das so gelaufen ist. Und das ist für die Menschen offenbar einfacher, ihre Aggression auf eine Person auszurichten als auf ein ganzes Volk. Aber auch in Bezug auf das Volk geschieht es ja. Sie haben das ja selber erwähnt. Wenn Sie hier so in der Vorbereitung der Weltmeisterschaft in den Medien mal hingehört haben, dann hieß es halt, oh, die sind alle so tröge, die Russen, die sind überhaupt nicht gastfreundlich. Ja, bin ich schon mal wirklich böse geworden, weil ich das eine ganz andere Erfahrung habe und finde, dass die Russen in einer Weise gastfreundlich sind, die man manchmal gar nicht mehr rational verstehen kann. Also weil sie ja ganz andere Erfahrungen mit uns Deutschen haben und trotzdem haben sie uns irgendwie verziehen und sind freundlich mit uns. Deshalb fand ich diese Berichte, die davon ausgingen oder die immer so taten, als würde man jetzt in Russland keine gastfreundlichen Menschen finden, das fand ich einfach ungeheuerlich. Und dazu habe ich mich letzthin auch geäußert auf den Nachdenkseiten. Also das ist ganz komisch. Mich irritiert das schon sehr, das muss ich sagen, dass diese Art von Gleichschaltung stattfindet. Ich sage nicht, dass da oben jetzt irgendjemand sitzt und der dreht einen Hebel rum und jetzt sind alle Journalisten in diese Richtung gepolt. Das ist eine Art von Selbstgleichschaltung. Also die beten das nach, über Putin zum Beispiel, und dann geht es dann nach den gleichen Mustern. Ja, es geht nach dem Muster, der ist homophob, der reitet mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd, der ist mit ganz reichen Leuten verbandelt, der, und jetzt geht es natürlich so, der sorgt dafür, dass im Westen auch in die Innenpolitik eingegriffen wird. Das ist eine Sache, wo ich besonders lachen muss, weil ich als Mensch, ich hatte viel mit Wahlkämpfen zu tun, und dann hatten wir immer natürlich das Problem, dass das große Geld, also die Leute, die viel Geld haben, und auch die USA in unsere inneren Wahlkämpfe eingegriffen haben. Und jetzt tut man so, als hätten die Russen diesen Eingriff in die innere Willensbildung in einem anderen Volk über Cyberattacken erfunden. Das ist wahrlich nicht erfunden, sondern das ist ja in vielfältiger Weise gemacht worden. Und Russland selber hat ja in der Zeit von Jelzin erlebt, wie die USA mit viel Geld in ihre innere Willensbildung eingegriffen haben.
Und wie überlebt man also in dieser Situation als unabhängiges Medium, die glaubwürdige Infos transportieren will?
Ja, das ist ja ganz interessant. Es gibt eben doch eine große Zahl von Menschen, die interessiert sind an kritischer Information, an ich sag mal jetzt wahrer Information und nicht an Manipulation. Und diese Leute sind so nett und zahlen auch noch, in unserem Fall freiwillig, einen Förderbeitrag für die Nachdenkseiten. Wir haben kein Abonnement, wir haben keine Schranke, sie können alles frei lesen auf den Nachdenkseiten. Und wir haben aber einen Förderverein, und dieser Förderverein nimmt zurzeit noch so viel Geld ein, dass wir die Redakteure bezahlen können, dass wir die Kosten des Netzauftrittes, also Webmaster und dergleichen, bezahlen können. Da sind wir angewiesen auf diese Menschen. Die sind dann manchmal auch ganz kritisch. Gerade am Freitag hatten wir einen Beitrag, der nicht so gut angekommen ist, wo wir auch ein bisschen von unserer Linie abgewichen sind. Und sofort hat uns jemand geschrieben, zum Beispiel: Ich lese Sie seit 2004, also seit 14 Jahren. Und nur zweimal habe ich mich geärgert. Jetzt habe ich mich so geärgert, dass ich mir überlege, ob ich die 50 Euro, die ich Ihnen jeden Monat als Förderbeitrag zahle, ob ich die noch weiter zahlen will. Also das passiert dann, ja. Und dann habe ich halt mit dieser Frau geredet und habe ihr erläutert, wie das zustande gekommen ist. Und dann war sie eigentlich ganz angetan und wird uns weiter fördern. Das ist nur ein Beispiel. Ja, und so gibt es, wir haben nicht so viele Leute, die 50 Euro im Monat zahlen. Die meisten zahlen 5 Euro, 3 Euro im Monat oder sowas Ähnliches. Und diese Summe von ganz vielen Menschen macht es möglich, dieses Medium zu betreiben und aufrechtzuerhalten.
Herr Müller, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Okay, alles Gute Ihnen.
In unserem Audio-Podcast gibt es wie dieses Mal immer wieder die Vollversion von Interviews, aus denen wir in unseren Videos auf Russland TV Auszüge gezeigt haben. Folgt uns in den sozialen Netzwerken und verpasst keinen Podcast.